Heiligung, wie geht geistliche Veränderung? Das ist die Frage, die wir uns in diesen Wochen stellen, in dieser Bibelstundenreihe. Wie ist Heiligung möglich? Heiligung haben wir definiert letzte Woche als diesen fortlaufenden Prozess im Leben eines Gläubigen, in dem er verwandelt wird in das Bild von Jesus Christus selbst. Und damit sehen wir schon diese unglaubliche Berufung. Es ist nicht einfach nur, ich verändere mich ein wenig, ich lege ein paar Gewohnheiten ab oder ich gehe jetzt in Gemeindeveranstaltungen, singe jetzt diese Lieder, schaue keine Filme an. Es ist die höchste Berufung eines Menschen überhaupt, verwandelt zu werden in das Bild seines Schöpfers. Die Frage aber ist, wie? Wie macht man das? Stell dir mal einmal vor, vielleicht kommst du zum Krankenbett eines ganz alten Bruders in der Gemeinde, der für dich immer ein Vorbild gewesen ist, der 30, 50, vielleicht 60 Jahre seinen Weg mit Jesus gelebt hat und wo du sagst, so will ich werden. Das ist jemand, der wirklich Jesus widerspiegelt, der den Glaubenslauf gelebt hat, der das, was die Bibel untadelig nennt, verinnerlicht. Und wenn du ihn fragen würdest, Bruder Hans oder was auch immer, ich bin jung im Glauben, ich will es auch. Wie hast du das gemacht? Wie geht diese Veränderung? Ich bin mir sicher, er würde vielleicht andere Worte verwenden, aber die Dinge, die wir ab heute durchsprechen wollen, diese Schritte, die uns Gottes Wort nennt, würden in der einen oder anderen Form vorkommen, denn es ist der einzige Weg. Ich habe versucht, uns das ein bisschen anschaulicher zu machen durch Christine und Christian. Das ist natürlich jetzt niemand, der so heißt. Haben wir einen Christian in der Gemeinde? Nein, eine Christine schon. Das soll einfach ein Bild sein für einen Mann und eine Frau, die Jesus nachfolgen. Und ich habe zwei Dinge genommen, die höchstwahrscheinlich wir kennen. Also ich kenne sie. Christine plagt Neid. Sie merkt es immer wieder in ihrem Leben. Sie wurde überführt von Gottes Wort. In ihrem Herzen ist Unzufriedenheit. Da ist Neid. Neid in Bezug auf den Besitz von anderen. Neid vielleicht in Bezug auf die Ehe von anderen. Neid auf die Gemeinde des anderen. Neid auf das Glaubensleben des anderen. Und sie wurde überführt und sie wünscht sich wirklich Zufriedenheit. Sie wünscht sich, durch ihr Leben mit Jesus zu leben, zu sagen, was ich habe, ist mir genug. Aber sie weiß nicht, wie sie diese Sünde ablegt. Das ist vielleicht Christian, aber mit ihm plagt nicht so der Neid, es ist die Angst. Angst vor den Herausforderungen des Lebens. Angst, die eigentlich aus Unglauben an Gott, an einen guten Gott heraus mündet. Und er wünscht sich Freude, aber wie? Wir haben letzte Woche gesehen, dass diese Veränderung nicht einfach möglich ist, weil Heiligung nichts weniger ist wie mein Ich muss sterben, weil dieses Neid, das bin ich. Diese Angst, die bin ich, die wird aus meinem Herz heraus geboren und ich kann da nicht mein Stück meines Herzens abschneiden, also meiner Persönlichkeit. Wie also geht diese Veränderung? Es ist ein Gebundensein an das Fleisch. Es ist dieses innere Ich, das innere Fleisch, das selbst wenn ich etwas Gutes tun will, es nicht einfach tun kann. Es muss etwas stattfinden und das ist ja unsere Frage in diesen Wochen. Wie kann das, was Gott ist, was Geist ist, was Christus ist, Raum in meinem Leben annehmen, dass es ich werde? Dass wenn mich so ein Mensch kennenlernt, der mich in meinem früheren Ich vielleicht nicht kannte, eine neue Person sieht. Und heute würde ich gerne eingehen auf diese Frage, gerettet durch Glauben, geheiligt durch Mühe. Und ich stelle diese Frage gleich an den Beginn, weil ich den Eindruck habe, und ich kenne es aus meinem Leben, dass man Heiligung in erster Linie mit Mühe, mit vielleicht Krampf, mit schlechtem Gewissen, mit einem sich abplagen verbindet. Aber kaum jemand vermutlich sagen würde, Heiligung, Halleluja, ich lebe auf an diesen Gedanken. Gerettet durch Glauben, das ist ein Geschenk, und geheiligt durch Mühe, das sind wir. Ich würde diese Frage einmal aufwerfen. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst, aber ich denke doch, in unserer Gemeinde, in unseren Kreisen, ist es doch häufig so eine Sicht, Heiligung durch Mühe. Es ist so, als ob ich geistlich ein Sünder war, tot war, gegen Gott gelebt habe und dann durfte ich mich bekehren. Ich habe geglaubt und Buße getan. Ich bin in diese Gondel gestiegen, in die Gondel der Errettung und bin den Berg hinaufgefahren. Das war ein Geschenk. Und jetzt bin ich da angekommen. Und jetzt geht die Tür der Gondel der Errettung wieder auf und jetzt trete ich raus und jetzt heißt es, so, und jetzt ab über die Alpen. Und jetzt bist du gefragt, hier die Landkarte, die Bibel und los geht's. Tu, was du willst, wandere müdig ab den Rest deines Lebens, bis du da bist. Ist es wirklich so? In vielen Gesprächen und auch aus eigener Erfahrung habe ich den Eindruck, dass häufig folgende Motive uns antreiben, warum wir in der Heiligung wachsen wollen. Da ist ein Mensch und er liebt Jesus und er folgt ihm nach. Er hat sich bekehrt und sich taufen lassen und er dient ihm. Aber da ist diese Sünde in seinem Leben. Ich weiß nicht, ob es der Neid ist, die Angst ist, die Sucht ist, der ständige Streit ist. Aber da ist etwas und es plagt mich. Das passiert nicht einmal, sondern es ist da und es hat Macht über mich. Und dann liest man Gottes Wort, zum Beispiel 1. Petrus 1, seid heilig, denn ich bin heilig. Aber das ist überhaupt keine Freudenbotschaft, sondern es legt nur noch mehr Last auf, weil man sagt, ja Gott, ich will ja und ich weiß, du bist heilig, aber ich bin es nicht, aber ich will nicht abgelehnt sein von dir, dann mache ich es jetzt, aber richtig. Und dann beginnt ein Wandel, ein Leben mit dem Versuch, den alten Menschen abzulegen, ist in einer Art wie, Gott, jetzt will ich es dir wirklich beweisen. Ich bin ein gutes Kind von dir. Ich bin jemand, der es ernst meint. Ich will es dir wirklich zeigen. Und das Motiv ist richtig und gut, aber stellt euch vor, wenn wir nur eine Vater-Kind-Beziehung uns einmal anschauen, stellt ihr vor, das ist das Motiv eines Kindes, um ein Sohn oder eine Tochter zu sein, die als ein Familienmitglied Teil der Familie ist. Jetzt beweise ich es euch, ich kann es doch. Ich kann um 23 Uhr zu Hause sein, ich kann die Hausarbeit machen, ich mach's. Ist das ein Herz, das Eltern wollen? Ist es ein Herz, das Gott will? Gott lehnt mich ab, ich habe gesündigt und jetzt kämpfe ich mich wieder zurück in seine Gunst. Ich weiß, dass ich das besonders früher erlebt habe vor Diensten. Das stand vor mir, wenn ich wusste, in der Anfangszeit, ich muss vielleicht predigen oder die Bibelstunde machen oder andere Dienste übernehmen. Und dann ist die Woche da und da passiert diese eine Sünde. Da tritt dieser Konflikt immer wieder auf und der Tag der Predigt rückt näher und innerlich ist diese Haltung da. Vor dem Sonntag der Predigt richte ich das noch. Ich will es dann noch besser machen, damit Gott sieht, ich meine es ernst und er mich gebrauchen kann. Aber was entsteht daraus? Selbstgerechtigkeit. Gott, hast du gesehen? Ich habe es geschafft. 3 Tage lang. 3 Wochen lang hast du es gesehen, Gott. Jetzt merkst du was. Es könnte ein Motiv sein. Ich weiß nicht, ob du damit kämpfst, aber das taucht in Gesprächen häufig auf. Oder eine andere Sicht. Gott ist zornig auf mich. Ich habe gesündigt. Da ist diese Sache in meinem Leben und ich kriege sie nicht los. Die beherrscht mich. Und ich habe Angst vor Gott. Was ist, wenn er mich doch loslässt? Was ist, wenn ich überhaupt nicht glaube? Bin ich überhaupt wiedergeboren? Bin ich überhaupt sein Kind? Gott, bist du zornig auf mich? Gott, ich werde es jetzt wirklich machen. Ich fürchte mich davor. Ein Motiv aus Angst heraus. Und was entsteht? Verbitterung. Gott ist nicht der liebende Vater, der ihn einlädt, sondern Gott ist der Richter, der Erhobene, der Zornige. Und ist Gott zornig über Sünde? Absolut. Diese Angst, die kommt schon aus einer absolut wahren Einschätzung über Gott, denn er ist der heilige Gott und Gott lässt sich nicht spotten. Und Gott hasst die Sünde. Aber ist das der Umgang, wie ich ihm begegnen kann? Oder vielleicht das, Gott ist enttäuscht von mir. Jahrelang diese eine Sache. Und ja, jetzt ist vielleicht hier besser geworden, jetzt poppt direkt der nächste Bereich auf. Jahrelang. Ich habe so oft versagt, ich gebe auf. Es entsteht Gleichgültigkeit. Ist mir noch egal, es bringt eh nichts. Ich sprach mal mit einer Person, die eine Sache bekannte oder nannte, ich wusste nicht, ob es ein Bekenntnis war, die mich wirklich erschüttert hat. Es war eine schwerwiegende Sache, eine Sünde, die tief geht. Und in dem Gespräch, ich bin so erschrocken nach Hause gefahren, weil die Person dann sagte, aber ich habe aufgegeben. Bringt nichts. Enttäuschung. Gott, diese Haltung war, mir ist es jetzt egal. Gott ist enttäuscht von mir, ich habe es nicht geschafft seit Jahren, ich lasse es einfach. Und um es jetzt schon mal zu nennen, ich habe einige Zeit später nochmal mit der Person gesprochen. Es war ein neuer Mensch. Und das Zeugnis, das diese Person gab über dieses unglaubliche Wunder der Heiligung im Leben, hat mich so erfreut, dass wir gemeinsam beten konnten. Aber auch hier die Frage, wie ging das von einem Menschen, der sagt, Gott ist enttäuscht von mir, ist mir alles egal, ich komme noch in die Gemeinde, aber das bringt doch eh alles nichts, zu einem Aufleben mit Gott. Heiligung durch Mühe. Vielleicht erkennst du dich in einem dieser Sichtweisen wieder. Jede der Sichtweise hat einen wahren Kern. Jede dieser Sichtweise kommt aus dem Wort in gewisser Weise, wie Gott gezeigt wird. Aber jede dieser Sichtweisen hat den Hauptpunkt des christlichen Lebens nicht verstanden. Wisst ihr, wie Paulus über Gläubige schreibt oder Angläubige schreibt, die aus ihrem Willen, aus ihrer Mühe, aus ihrem Eifer heraus Gott gefallen wollen? Da sind wir mitten im Galaterbrief. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch nur bezaubert? Und was ist das Problem der Galater? Das Problem der Galater ist, dass sie an Jesus glauben. Das ist nicht, dass sie Jesus ablehnen. Sie glauben an Jesus, sie folgen Jesus nach, sie sind eifrig im Glauben, absolut. Aber im Kern ihres Glaubens ist ein, du folgst Jesus nach, dann musst du Gebot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 halten. Und wenn du es nicht tust, kannst du kein Nachfolger von Jesus sein. Veränderung durch Mühe, durch Auflagen, durch Gebote. Und Paulus, er verurteilt es so scharf. Es ist ein Brief, der ist hart geschrieben, nicht lieblos, aber sehr, sehr direkt. Oh, ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert? Er sagt, wer hat euren Kopf ausgewechselt? Ich war doch erst kürzlich bei euch. Da euch doch Jesus Christus vor die Augen gemalt worden ist als Gekreuzigter. Nur das eine möchte ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist aufgrund von Gesetzeswerken empfangen oder infolge der Predigt vom Glauben? Paulus sagt, liebe Galater, wie wurdet ihr Gottes Kinder? Wie habt ihr seinen Geist bekommen? Wie seid ihr von neuem geboren? Durch Gesetze, durch Gebote oder durch Glauben? Und die rhetorische Frage muss natürlich beantwortet werden mit durch Glauben. Seid ihr wirklich so unverständlich? Und jetzt kommt der Punkt, Paulus verbindet die Heiligung damit. Im Geist habt ihr den Anfang gemacht und wollt jetzt im Fleisch den Abschluss machen. Ihr Lieben, das ist aus meiner Sicht das Hauptproblem von uns Gläubigen, wenn wir über Heiligung nachdenken, oder ein riesiges Problem, ich weiß nicht, ob das Hauptproblem, im Geist habt ihr begonnen. Wir stehen vor Gott als Sünder und wir erkennen unsere Schuld, wir verstehen das Evangelium und wir glauben dem Evangelium und unsere Sünde wird ans Kreuz genagelt. Und dann leben wir unseren Glaubensweg weiter. Und gilt es nicht so oft für uns? Im Geist habt ihr den Anfang gemacht und wollt jetzt im Fleisch den Abschluss machen. Jetzt bin ich dran. Wisst ihr, was das Problem für die Galater ist? Das Hauptproblem des Galaterbriefs. Für sie ist nicht mehr Jesus der Mittler zwischen dem Menschen, dem Gläubigen und Gott. Für sie ist das Halten von Geboten der Mittler. Und das ist das Kernproblem. Deswegen meine Frage an uns, ist Jesus für dich der Weg zu Gott oder ist für dich dein heiliges Leben der Weg zu Gott? Hast du die Frage verstanden? Also nicht als Ungläubiger, jetzt als gläubiger Nachfolger, wenn du dich Gott nahst, in der stillen Zeit, in der Gebetsstunde, in welchem Rahmen auch immer, wenn du zu Gott kommst, im Gebet, im Fasten, im Lesen, im Singen, wie kommst du zu ihm, auf welcher Basis? Ist Jesus der Mittler und das Evangelium oder ist dein heiliges Leben der Mittler, das Gott zufriedenstellen muss? Ich will versuchen, uns zu zeigen, wie zentral dieser Gedanke ist und auch wie praktisch er wird in unserem Leben. Vor einer Weile habe ich schon mal dieses Buch hier erwähnt, irgendwann zog ich es aus dem Schrank unserer, keine Ahnung, stand bei uns im Bücherregal, bei uns in der, in der Familie, wo ich, also in meinem Elternhaus, so, danach habe ich gesucht, irgendwann mal rausgezogen. Der sechste Sinn, also nicht sechs als sechs, sondern mit X, der sechste Sinn. Und es geht um einen Lebensbericht, also dieser Mann heißt nicht Wolf Dehling, sein Name wurde geändert und ich möchte euch den Klappentext einmal vorlesen. Wolf Dehling hat alles mitgemacht. Der Gemeindepastor rutscht über Jahre hinweg immer tiefer in die Pornowelt des Internets, lässt den Arbeitsrhythmus und Tagesablauf durch seine Internetkontakte bestimmen. Und achtet jetzt mal auf die Formulierung dieses Klappentexts. Immer wieder will er mit aller Kraft aus dem Sumpf heraus. Merkt ihr's? Wolf Dehling will mit aller Kraft aus dem Sumpf heraus, doch seine Sehnsucht ist zu stark. Dies ist der erschreckende, ehrliche Zwischenbericht eines Mannes, der genau weiß, was er tut, aber mit seinem Willen seine Gefühle nicht steuern kann. Wie überraschend. Merken wir das Problem des Klappentextes und des gesamten Buchs, und dieser Pastor, der ja anonym ist, beschreibt es, und es ist tatsächlich erschreckend, das nimmt einem fast den Glauben an die Pastorenschaft, zu sagen, wie kann ein scheinbarer Mann Gottes nicht einmal in Sünde fallen, sondern über Jahre hinweg so leben, aber das ist mein anderes Thema. Aber der Punkt ist, es beschreibt seinen Weg aus dieser Sucht heraus, wisst ihr wie? Indem er seinen Computer wegstellt, indem er mit seiner Frau darüber redet und sie einen Rahmen schaffen, dass er nicht mehr alleine ist, und dann kommen die Punkte. Und ich habe das Buch damals gelesen und dachte mir, boah, super, ich war jung, keine Ahnung, 15, 16, 17. Und erst irgendwann kam ich auf dieses Buch wieder zurück, erinnerte mich daran und dachte mir, ich konnte das Problem nicht ganz finden, aber es hat mir damals auch nicht geholfen, ich konnte das Problem nicht finden, bis mir das Problem vor Augen stand. Dieses Buch könnte jeder Mensch lesen, Moslem, Buddhist, Atheist, völlig egal. Und er könnte genauso wie ich als Gläubiger diesen Weg der Heiligung gehen. Das sind mechanische Schritte. Wo ist das Wunder? Wo ist das Übernatürliche? Wo ist Gott in dem Ganzen? Aber gehen wir nicht genauso oft an unsere Probleme heran? Da sind Streitigkeiten. Ich habe einen Zornausbruch. Was tue ich? Ich rede mit der Familie, wir wollen nicht mehr so diesen Stress haben vor dem Sonntaggottesdienst. Wir stehen früher auf, wir richten die Kleider schon hin, dass ich meinen Zornausbruch nicht habe vor dem Gottesdienst. Es ist richtig, wir sollen unser Leben organisieren, aber ist das die Lösung? Es ist nicht die Lösung. Was zeigt uns Gottes Wort stattdessen auf? Ich will 4 Schritte durchgehen in den nächsten 4 Wochen und es ist nicht abgeschlossen in sich. Gottes Wort würde mit Sicherheit noch mehr sagen. Aber 4 Schritte, auch die müssen nicht Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4 behandelt werden. Lassen wir es mal nennen 4 Wahrheiten. 4 Wahrheiten oder 4 Tatsachen, wie diese Veränderung nach Gottes Wort geht. Und heute wollen wir in den ersten Schritt gehen, nämlich den Stand in Christus erkennen. Und dazu einige Stellen aus Römer 5 und 6 in erster Linie anschauen. Also zuerst den Stand in Christus erkennen. Und vielleicht sagst du, wie geht Heiligung? Ich will verändert werden. Was also soll ich tun? Der erste Schritt ist, tu erstmal gar nichts. Du kannst noch nichts tun. Wir müssen erst etwas erkennen. Wir müssen etwas begreifen. Wir müssen etwas im Glauben erfassen. Und was ist das? Es ist die Tatsache, dass wenn du ein wiedergeborener Mensch bist, 2 Menschen oder 2 Naturen in dir leben. Lass uns das einmal anschauen. In Römer 6, Vers 6, da wird im Neuen Testament zum ersten Mal genau dieser Punkt aufgeworfen. Anders wie Epheser und Kolosser spricht Römer nur vom alten Menschen, Römer 6, Vers 6. Und hier schreibt Paulus Folgendes. Ich lese ab Vers 5. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht worden sind in der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch in seiner Auferstehung sein. Achtung, da wir wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Achtet auf die Zeitform. Unser alter Mensch ist bereits, Vergangenheit, gekreuzigt worden. Warum? Damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Merkt ihr den direkten Zusammenhang? Vielleicht verstehen wir noch nicht das ganze Bild, aber Paulus sagt, hier bin ich als Mensch und mein alter Mensch, also der Samuel Ewert, der geboren ist einmal, der ist schon Vergangenheit in Christus gestorben. Warum? Damit ich heute nicht mehr in der Sünde leben muss. Nicht, dass ich nicht mehr sündige, ich muss aber nicht mehr darin leben. Epheser 4, 22 bis 24 nimmt genau dieses Bild des alten und neuen Menschen und da sagt Paulus Folgendes. Dass ihr, was den früheren Lebenswandel betrifft, abgelegt habt. Wieder Vergangenheit. Abgelegt habt den alten Menschen, der nach den betrügerischen Begierden verdorben wird. Also im alten Menschen ist diese unaufhörliche Quelle der Sünde. Aber diese Quelle ist abgebrochen. Die ist versiegt, die ist zugemacht, die ist verstopft. Vers 23, aber erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und angezogen habt den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Alter Mensch ist gestorben, neuer Mensch ist irgendwie schon da, aber irgendwie auch noch nicht. Das sind ganz, die Zeitform, die springen da immer hin und her und wir werden auch gleich verstehen, warum. Kolosser, würde ich aus Zeitgründen einmal überspringen, sagt im Kern das Gleiche aus wie Epheser 4. Also es gibt einen alten Menschen und nochmal, dieser alte Mensch bin ich. Geschwister, das müssen wir verstehen, es ist echt eine harte Wahrheit. Stell dir den Konflikt vor auf der Arbeit oder in der Ehe oder wem auch immer. Und aus dir kam ein Ausbruch von Wut und das Schlimmste haben die anderen ja gar nicht gehört und in dir das, was in den Comics nur als Argwirk und sonst noch irgendwas gekennzeichnet wird. Und in diesem Moment dürfen wir biblisch verstehen, das war jetzt nicht irgendwas, was von außen in mich reinkam. Das war ich, das war Samuel Ewert. Vor dem lebendigen Gott steht es niedergeschrieben. Samuel Ewert hat das getan und es klagt mich an. Neid, Zorn, Lust, Egoismus, Unglaube, Habgier, Streitsucht, Punkt, Punkt, Punkt. Das kommt aus dem alten Menschen heraus. Und jetzt lehrt uns aber das Neue Testament, dass da noch ein neuer Mensch ist. Der Mensch, den Gott erschaffen hat in der Wiedergeburt. Und dieser neue Mensch ist was? Und lasst uns jetzt einmal in den Römerbrief Kapitel 5 hineingehen. Ein wunderschönes Kapitel. Und lasst uns darauf achten, was Paulus sagt, was der gläubige Mensch in dieser Welt in Christus jetzt schon ist. Nicht werden soll, sondern ist. Ich will einige Stellen durchgehen. Römer 5, Vers 1. Ganz wichtig die Zeitform. Liest bitte mit und achtet auf Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben. Wenn Gott dich jetzt anschaut in diesem Moment, und vielleicht hattest du gerade deinen Familienstreit mit Arg und Würg hinter dir, wisst ihr, was er sieht? Einen makellosen Menschen. Makellos, gerechtfertigt. Die Schuld ist bezahlt. Aber nicht nur das, immer noch in Vers 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Gegenwart, wir haben jetzt Frieden mit Gott. Wenn du in Christus bist, steht zwischen Gott und dir keine Feindschaft. Nie. Nie. Es ist Frieden gemacht. Wir haben Frieden. Und du sagst aber, ich fühle mich nicht nach Frieden, ich fühle mich schmutzig oder schuldig oder da steht es, das sagt nicht ich, wir haben Frieden. Ich sage nicht, dass wir den gefühlten Frieden immer haben, aber der Status im Stand ist jetzt Frieden gemacht. Punkt. Weiter, ich gehe nur auf 6 Aspekte ein, wir könnten wahrscheinlich 10 oder 15 aus diesem Kapitel 5 herausholen. Wir sind begossen mit Gottes Liebe, jetzt in diesem Moment, in Christus. 5 Vers 5. Die Hoffnung aber beschämt nicht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Die Liebe Gottes ist jetzt in diesem Moment in dich. Stell dir diesen Eimer vor, diese Tonne, und das ist die Liebe Gottes, und die übergießt uns Minute für Minute. In Jesus habe ich Zugang dazu. 5 Vers 11. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt, Achtung, durch den wir jetzt, in dieser Minute, Versöhnung empfangen haben. Du bist versöhnt mit Gott. Nein, bin ich nicht, ich habe gesündigt. Doch bist du, wenn du in Christus bist, bist du versöhnt mit Gott. Ihr Lieben, in Seelsorgegesprächen, wenn beladene Sünder kommen, wenn die das entdecken, was sie nicht sehen können oder wollen, weil sie gerade durch welche Umstände auch immer blind sind für diese Wahrheit. Und wenn man das aufdeckt und zeigt, du magst dich fühlen, wie du willst, du magst auf Wegen gerade laufen, die Wege der Sünde sind, aber wenn du in Christus bist, wenn du sein Kind bist, dann hast du die Versöhnung empfangen. Du wirst sie nicht empfangen, du hast sie schon empfangen. Und dann 5 Vers 21, das ist so herrlich. Damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ewiges Leben. Und das haben wir alles jetzt abgeschlossen. Und jetzt kommt der Punkt. Was Gott sieht in dir als seinem Kind, ist nicht das Bild, es ist das Bild. Jetzt schon. Er sieht Christus, der für uns starb, und sein Blut hat alles bedeckt. Alles. Auch die zukünftigen Dinge. Das sieht er. Und das ist unser Stand. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber dieser Wechsel von sündiger Mensch, und ganz ehrlich, wenn du ja nur halb ehrlich bist mit dir, wer von uns könnte nicht sofort beide Hände voll machen mit Problemen und Sünden, die uns beladen? Jeder von uns, wo wir kämpfen, wo wir fallen, in Gedanken, Taten, Worten, Gefühlen. Aber dieser Wechsel, der ruft was in uns hervor, wo wir sagen, das geht doch nicht. Dann kann man ja machen, was man will. Versteht ihr, ob da jetzt Neid und Zorn ist oder nicht, Gott sieht es ja eh nicht, denn Christus ist mir vergeben. Martin Lloyd-Jones, der große Prediger aus Wales, er sagte einmal, als er über Römer 6 predigte, ein Evangelium, das gepredigt wird und es nicht die Reaktion hervorruft, dann kann ich ja machen, was ich will, ist kein richtiges Evangelium. Und er hat recht. Schaut mal in Römer 6, Vers 1. Nach all diesen Zusicherungen, was wir jetzt schon in Jesus haben, da stellt Paulus die Frage, die jedem aufkommen muss, wenn er das Evangelium gehört hat, sonst hat er das Evangelium nicht gehört. Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in dieser Sünde verharren, damit die Gnade überströme? Also, ist doch egal. Ich kann machen, was ich will. In Christus bin ich rein. In Christus habe ich Frieden, Gerechtigkeit, bin begossen mit seiner Liebe, bin vom Zorn gerettet, habe die Versöhnung empfangen und habe ewiges Leben. Ich kann tun, was ich will. Wenn Gott uns so sieht, dann können wir ja grenzenlos sündigen. Das wäre die menschliche Denkweise. Und Paulus fährt dann weiter fort in Römer 6, um aufzuzeigen, nein, kann man nicht, das sei ferne, unmöglich. Bevor wir gleich darauf eingehen, will ich festhalten, in Jesus ist der alte Mensch gestorben. Ist der alte Mensch bedeckt, ist vergeben. Und ob ein großes Ich und ein sündenbeladenes Herz als Kind Gottes vor Gott kommt, oder ein kleines Ich und ein wenig sündenbeladenes Herz, ein Nachfolger, der gereift ist, der Heiligung gewachsen ist, ändert von diesem Stand absolut nichts. Dieses Beispiel, das wir so häufig bringen vom Schächer am Kreuz, wir hatten es in der Fastenwoche erst gehört, konnte nichts vorweisen und er wird genauso makellos dastehen wie der alte Bruder Hans, wie ich ihn vorher nannte, der 60 Jahre in der Heiligung gewachsen hat und dem Herrn gedient hat mit seinem ganzen Herzen. Genau gleich. Heißt es, es ist völlig egal, was ich tue? Nein. Warum? Das wollen wir uns anschauen. Und das ist der zentrale Punkt. Kurz verwirrend vielleicht diese Übersicht, aber ich will durch Römer 6, durch einige Verse durchgehen und diesen ersten Punkt uns zeigen. Hier beginnt Heiligung und Veränderung in einer Erkenntnis, wer ich in Jesus bin. Nehmen wir den alten Menschen, den Samuel in mir, dem, aus dem die Sünde kommt. Wenn ich das lese, dann sage ich ganz ehrlich, ich merke nichts davon, dass der tot ist. Gar nicht. Also das alte Ich scheint quicklebendig zu sein in mir. Funktioniert irgendwie noch hervorragend dafür, dass es tot sein soll. Fragt meine Familie, die können euch von manch einer Begebenheit berichten. Aber was sagt uns Gottes Wort? Römer 6, jetzt wollen wir vom Kapitel 5, das uns diese Zusicherungen im Stand in Jesus gemacht hat, in Kapitel 6 gehen. Es stimmt auch, dieser alte Mensch, er ist noch nicht gestorben. 6, Vers 11. So auch ihr haltet euch dafür, dass ihr der Sünde tot seid, Gott aber lebend in Christus Jesus. Wie jetzt? Da ist was tot in mir, aber ich soll es für tot halten. Wenn jemand tot ist, brauche ich ihn nicht für tot halten, dann ist er tot. Scheinbar aber nicht. Und auch der neue Mensch, also Christus in uns, ist immer noch nicht lebendig. 6, Vers 8. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, also unser Ich, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da ist was noch nicht lebendig. Was also ist der Punkt von Römer 6? Römer 6 lehrt uns, dass ein Mensch, der von Neuem geboren ist, zwar in Jesus gestorben ist in diesem alten Leben und Gott sieht den makellosen, reinen Menschen in Christus und dennoch ist es möglich, im Fleisch, im alten Ich zu leben. Er ist gestorben, aber er ist noch nicht gestorben. Der neue Mensch ist lebendig, aber er ist noch nicht lebendig. Schaut, wie es in Römer 6, Vers 6 steht. Ich lese ab Vers 5. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht worden sind in der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch in der seiner Auferstehung sein. Da wir wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei. Und zuletzt Römer 6, Vers 11. Hier sehen wir, der neue Mensch kann in Christus leben. So auch ihr haltet dafür, dass ihr der Sünde tot seid, Gott aber lebend in Christus Jesus. heruntergebrochen lehrt uns Römer 6, dass es möglich ist, in zwei Haltungen oder in zwei verschiedenen Denkweisen zu leben. Es ist möglich, ein Kind Gottes zu sein, aber noch im Fleisch zu leben und deshalb von Sünde beherrscht zu werden. Das Ziel aber ist es, dass ein Wandel geschieht, eine Veränderung geschieht, dass wir nicht im Fleisch leben, sondern in Christus. Und ich will jetzt versuchen, an einem Beispiel ganz klar zu machen. Nehmen wir dieses Problem, der sechste Sinn, Pornografie und Sucht. Da ist etwas und es hat Macht über einen Menschen, hier über diesen Pastor, wie auch immer das möglich ist. Aber anderes Thema. Da ist eine Sucht und es hat eine Macht. Und er merkt, ich komme von meinem Willen nicht weg von dieser Sache. Da ist der Papa, der seine Zornausbrüche hat. Da ist die Frau, die in Neid schwelgt und in Unzufriedenheit. Und wenn jemand mit ihr redet und sie darauf hinweist, sagt man, ich weiß, es ist falsch, aber ich kann nicht davon weg. Römer 6 lehrt uns, dass das eine Lüge ist. Es ist eine Lüge. Der Kerker der Sünde ist geöffnet durch Jesus. Die Tür ist weit offen. Die Frage ist nur, verstehe ich das? Erkenne ich das an und begreife ich das? Oder gebe ich mich der Lüge hin, dass es noch die volle Macht über mich hat? Watchman Nee schreibt in seinem Buch Folgendes, das Buch Das normale Christenleben. Wenn du das noch nicht gelesen hast, das hatte uns Benedikt Peters damals in der Bibelschule empfohlen, als ich glaube, er sagte, das wäre das Buch, das seine Denkweise am meisten geformt hatte. Watchman Nee war ein chinesischer Erweckungsprediger. Und er schreibt in diesem Buch, das normale Christenleben, wie genau ist es möglich, dass wir sterben? Wie ist es möglich, dass das Ich in mir stirbt, dass die Sünde keine Macht mehr über mich hat? Der Ausweg besteht nicht in dem Versuch, uns selbst zu töten, sondern darin anzuerkennen, dass Gott uns bereits in Christus getötet hat. Gott hat gehandelt, es ist bereits vollbracht. Das Gefängnis der Sünde ist offen. Die Ketten der Sünde sind gelöst von jeder Sünde. Du bist in Christus gestorben. Und du sagst, nein, bin ich nicht, es hat Macht über mich. Doch, du bist es. Du bist es wirklich. Aber du bist wie ein Hund, der sein Leben lang an der Kette vor dem Haus lag und irgendwann kommt einer und schneidet die Kette durch. Aber die Gewohnheit unseres Lebens sagt, hier muss ich liegen, das ist mein Platz, ich kann hier nicht weg. Doch, die Ketten sind gelöst. Nein, ich habe schon 100 Mal versucht, davon wegzukommen. Doch, sie sind gelöst. Nein, sie sind nicht gelöst. Doch. Darum geht's. Zu verstehen, Römer 6, Vers 5, dass wenn wir mit ihm eins gemacht worden sind, das heißt begraben sind, unsere Sünde ist gestorben, so werden wir es auch in seiner Auferstehung sein. Entschuldigung, Vers 4. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, damit, so wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Kennst du diese Neuheit des Lebens? Kennst du sie? Das ist die Berufung. Aber dieses Leben in Neuheit, in Fülle des Geistes, in Veränderung, beginnt man nicht damit zu sagen, ich muss meine Gewohnheiten ändern. Ich muss früher aufstehen. Ich muss in mehr Gemeindeveranstaltungen, ich muss mehr Bibel lesen und ich muss mehr beten. All das sind Aspekte, die folgen. Aber beginnen muss es mit dem Verständnis, meine Hundekette ist gelöst. Die ist weg. Nichts, nichts in dieser Welt kann Macht über mich haben, wenn ich mich an meinen Jesus halte. Nichts. Absolut nichts. Es gibt Situationen, die scheinen so ausweglos. Ich weiß nicht, ob du schon mal mit Depressionen zu tun hattest, vielleicht in dir selbst oder im Leben von einem Menschen in deinem Umfeld. Das sind so Situationen, wo man denkt, niemand kann helfen. Niemand kann eine Lösung schaffen. Die Welt versucht es vielleicht mit Tablettenkuren und anderen Dingen. Aber wer kann die Seele schon verändern? In diesen Zeiten tiefster Dunkelheit zu wissen, ich fühle nichts davon, ich merke nichts davon, ich spüre nichts davon, aber die Kette ist gelöst und an meinen Jesus halte ich mich. Mein Ich und die Sünde ist tot und er wird mich retten. Das ist der Start und das ist der Beginn. Ich will zeigen, dass das wirklich eine Lehre ist, die überall im Neuen Testament zu finden ist. Überall in nahezu jedem Buch. Kein Buch des Neuen Testaments beginnt mit und jetzt lebt so. Versäumt nicht die Versammlungen, legt die Lüge ab. Kein Buch. Womit beginnt jedes einzelne Buch des Neuen Testaments? Mit der Zusicherung der Erlösung und des Evangeliums. Ich habe den Eindruck, wenn wir über Heiligung nachdenken, dann wollen wir einfach bei Epheser 4 starten. So wandelt nun in Einheit, in Liebe, in da da da, und dann versuchen wir und fallen, weil wir Kapitel 1 bis 3 vergessen haben. Genauso im Hebräerbrief will ich hier eine Stelle zeigen aus Hebräer 12, die uns genau diesen Gedanken, dass der alte Mensch gestorben ist, die Sünde keine Macht mehr hat, aufzeigt. Hebräer 11 hat dieses große Bild, die Wolke der Glaubenshelden gezeigt, wie der Glaube im Alten Testament immer im Gehorsam oder in der Kraft der Nachfolge gemündet hat. Und dann wird der Hebräerbriefschreiber persönlich in Kapitel 12 und richtet sich direkt an seine Leser. Zeigt ihm die Kraft des Glaubens in einem ganzen Kapitel und schreibt dann, deshalb nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben. Welche Zeugen? Zeugen der Macht Gottes. Zeugen, dass Gott Meere teilt. Zeugen, dass Gott Mond und Sterne stehen lassen kann. Zeugen, die zeigen, dass er Hungersnöte durchbrechen kann. Zeugen, die zeigen, dass er Tote auferstehen lassen kann. Und der Schreiber sagt uns, schau dir diese Zeugen des Glaubens an und der Kraft Gottes. Da wir eine große Wolke von Zeugen um uns haben, lasst auch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Und ich sage, ja, das will ich. Die Sünde will ich weg, den Wettlauf will ich laufen. Wie? Hinschauend auf Jesus. Hinschauend auf Jesus. Die Lieben, manchmal ist es fast enttäuschend, die Antwort zu bekommen, weil so, aber das ist so theoretisch. Also ich dachte, jetzt kann ich irgendwas machen. Also ich dachte, jetzt kommt irgendeine Anweisung. Und er sagt, hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das ist der erste Schritt. Das ist das, was wir sehen müssen. Warum? Weil wenn ich Veränderung erlebe, bin es nicht ich, dann ist es Jesus in mir. Kolosser 1, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also würden wir den alten Bruder Hans fragen, wie hast du es geschafft? Wie konntest du ihm nachfolgen? Wie konntest du Sünden ablegen? Wie konntest du deine Gedankenwelt reinigen? Wie konntest du eine Ehe leben in Liebe und Hingabe? Wie konntest du deine Kinder so gottesfürchtig erziehen und sie geben dir das Zeugnis, dass du ein Mann bist, der Geduld und der Besonnenheit? Wie geht es? An irgendeiner Stelle des Gesprächs würde er sagen, was hat Jesus in mir getan? Auf ihn habe ich geschaut. Nicht einmal, jeden Tag, jeden Morgen. Ihr Lieben, das ist der Punkt, den ich zeigen will. Ich habe die Frage aufgeworfen, Heiligung durch Mühe. Und meine Antwort ist nicht nein. Heiligung hat nichts mit Mühe zu tun, glaube einfach nur. Wir müssen uns bemühen, aber wir mühen uns am falschen Platz, habe ich den Eindruck. Vielleicht geht es dir anders, aber darum mühe ich mich. Nicht mehr zornig zu sein, fleißiger zu sein. Ich bemühe mich, die Frucht irgendwie zu machen, groß werden zu lassen und scheitere und scheitere und scheitere. Heiligung ist Mühe, wir haben es ja gelesen, Heiligung ist ein Wettlauf, aber die Mühe muss sein, bei Jesus zu sein, in jeder Stunde, in jeder Minute, an jedem Tag, weil ich weiß, dass er in mir das vollbringt, aber ich es nicht kann. Und das ist der Kampf. Vielleicht, wenn du nicht überzeugt bist, blättere einmal durchs Neue Testament, durch die Briefe. Jeder Brief wird diese Wahrheit in unterschiedlichen Bildern irgendwo aufzeigen. Ich glaube, würde ich nicht übertreiben, wenn ich sage, jeder Brief. Mein Kampf, meine Mühe ist, zu Jesus zu kommen, zu sagen, ich weiß, in mir, da ist der alte Mensch und er ist in dir gestorben, aber er lebt noch. Und deswegen kämpfe ich heute, Jesus, bei dir will ich sein. Mit dir will ich reden. Wenn ich vor dem Gespräch stehe, wo ich weiß, das wird happig, das wird schwierig, dann sage ich, Jesus, da gehe ich rein. Ich kann's nicht, hilf mir. Wenn ich merke, da kochen die Gefühle in mir hoch, sage ich, Jesus, hilf mir. Hier ist es, ich weiß, da kommt der alte Adam wieder hoch. Hier ist es, nimm's. Wenn die Versuchung aufkommt, mein Abend wieder zu verschwenden mit irgendwelchen Medien und Dingen und ich sage, ich bin so müde, ich kann nicht mehr, ich hab's doch jetzt verdient. Ich will mich jetzt einfach fallen lassen ins digitale Nirvana. Aber in dir ist der Geist, der sagt, mach's nicht. Also, aber ich kann nicht, ich bin müde. Dann wird es die Mühe sein zu sagen, Jesus, bei dir will ich sein. In diesem Moment gib mir die Kraft. Den Stand in Jesus erkennen. Ich will es herunterbrechen, ganz praktisch. Da ist unsere Christine und sie kämpft mit der Sünde, mit ihrem Neid, mit ihrer Unzufriedenheit. Nach dem Ansatz des Neuen Testaments beginnt sie nicht, das irgendwie ablegen zu wollen, sich andere Situationen schaffen zu wollen, nicht in Versuchung zu geraten, auch wenn es alles noch seinen Platz hat, dazu kommen wir. Das Erste ist, renn zu Jesus und mach dir bewusst, Jesus hat meine Sünde bereits vergeben. Es ist schon reingewaschen. Und wenn dir deine Gefühle, egal was erzählen, wenn du wiedergeboren bist, ist es dir vergeben. Ich gehe nicht auf die Kolosserstellen ein, falls du dich davor gewissern willst, kannst du es gerne zu Hause nochmal nachschlagen, Kolosser 2,13. Nicht nur vergeben, er hat die entstandene Schuldschrift, und es ist ja Schuld vor Gott, es ist ein heiliger Gott, ihm ist es nicht egal, wie wir leben. Aber er hat die entstandene Schuldschrift bereits bezahlt und ans Kreuz genagelt, Kolosser 2, Vers 14. Und damit hat er die satanische Macht meines Fleisches, in ihrem Fall ihr Neid, ihre Unzufriedenheit, gebrochen und besiegt. Kolosser 2, Vers 12 und 15. Und dann zu sagen, ich habe den alten Menschen bereits ausgezogen und den neuen bereits angezogen. Ich spüre es gerade nicht, aber ich weiß es, das ist eine Tatsache. Und in mir wohnt Jesus. Kolosser 1, Vers 27, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und Paulus sagt in Kolosser 1, dass Christus in euch ist, das ist das Geheimnis der Geheimnisse des Alten Testaments. Niemand wusste davon. Aber ihr Gläubige wisst es jetzt, der lebendige Gott, Jesus Christus, lebt in dir und wirkt in dir und mit ihm die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Ist dann sofort alles weg? Absolut nicht. Ist dann alles gut? Nein. Aber ein Sieg wurde errungen. Ein erster Schritt zu verstehen, den Veränderungsprozess, den ich zu laufen habe, den kennt die Welt nicht. Den Veränderungsprozess, den ich zu durchlaufen habe, den gehe ich nicht allein. Den gehe ich an der Hand meines Erlösers. Und den Veränderungsprozess, den ich jetzt vor mir habe, werde ich siegreich erreichen, wenn ich zu ihm renne, täglich, stündlich und minütlich. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit dem, so wie ich es sehe, das Neue Testament uns lehrt. Habt ihr gemerkt, wir waren in verschiedenen Briefen. Ich wollte diese Wahrheit wirklich abdecken durch den Hebräerbrief, den Kolosserbrief, den Römerbrief und wir könnten auch in den Epheserbrief, in andere Briefe gehen. Es wirkt sehr unpraktisch. Aber ich glaube, ihr Lieben, genau das ist der Punkt. Weil wisst ihr, womit es beginnt? Es beginnt mit einem zerschlagenen Herzen. Zu sagen, Gott, ich habe schon wieder versagt. Ich liebe dich. Ich liebe dich wirklich. Und ich möchte dich verherrlichen. Aber ich bin schwach und kraftlos. Und alles, was ich tun kann, ist, hier jetzt zu stehen, mich an diese Dinge zu erinnern, sie mir vielleicht sogar zuzusprechen, auch wenn ich sie gar nicht glauben kann in diesem Moment, und dich zu bitten, hilf mir. Das ist der erste Schritt, den Stand in Christus erkennen. Damit ist es nicht getan, aber damit muss es beginnen. Und hier ein Hinweis, wir lesen ja gerne Bücher über Veränderung und Heiligung und es ist gut. Aber stell dir diese Frage, zeigt dieses Buch einen Weg auf oder die Predigt einen Weg auf, die der Weltmensch nicht gehen kann, die nur ich als Christ gehen kann, dann ist es höchstwahrscheinlich ein gutes Buch. Zeigt mir dieses Buch irgendwelche 5 Schritte zu irgendwas auf, die jeder gehen kann, dann darf ich es vermutlich getrost wieder weglegen, weil dann heißt es, Samuel, jetzt aber Schritte. Ein Beispiel, ich mag das Buch von Gary Chapman, 5 Sprachen der Liebe. Ich mag es wirklich und ich glaube wirklich, dass es hilfreich sein kann. Aber wisst ihr, was Chapmans Botschaft an verzweifelte Ehepaare ist? Lern diese 5 Sprachen der Liebe. Geschenke machen, körperliche Nähe zeigen und so weiter. Geh auf die Bedürfnisse deines Partners ein, der ist ja Pastor, der Chapman, und dann wird eure Ehe wieder aufblühen. Wisst ihr, in den letzten Monaten sind überall auf den Nachrichtenseiten, die ich höre oder lese, Gary Chapmans 5 Sprachen der Liebe aufgepoppt. Die sind gerade in, total, auf Welt, Bild, überall auf einmal Gary Chapman. Ich meine, das ist ein christlicher Pastor. Warum berichtet Bild über den christlichen Pastor und 5 Sprachen der Liebe? Weil jeder diesen Weg gehen kann. Aber dieser Weg nicht funktioniert. Kann er helfen in Details, um meine Ehe besser zu verstehen? Ja. Aber wenn Jesus nicht darin ist, dann wird es eines von diesen 1000 toten Versprechen sein. Mach dies, tu jenes, geh den Weg und ich werde verzweifelt wieder vor dem Scherbenhaufen landen. Den Stand in Christus erkennen. Und nächste Woche wollen wir uns den zweiten Punkt anschauen. Ich will ja nicht den Rest meines Lebens fallen und immer neu den Stand in Jesus erkennen. Ich will ja Reife und deswegen heißt es, in Christus zu bleiben. Und wie das geht, hat uns Jesus in diesem herrlichen Bild des Weinstocks aufgezeigt in Johannes 15, 1-8. Und das wollen wir uns nächste Woche anschauen, wie wir nicht fallen müssen und uns erinnern müssen, sondern wie es wirklich möglich ist, mit Blick auf Jesus und mit dem Stand, den wir in ihm haben, siegreich zu leben und damit Gott Ehre durch unser Leben zu bringen, dauerhaft, mit einem wirklich veränderten Wesen. Amen.